Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Die A3 ist gesperrt. Also wer heute noch unterwegs ist auf der A3 am Offenbacher Kreuz, ist Schluss. Deshalb bin ich so spät gekommen heute. Und dann ist heute noch was Besonderes. Heute ist der Gebetstag für verfolgte Christen. Wir haben ja vorhin auch schon gebetet. In der Frankfurter Hügelstraße in der Gemeinde haben wir sehr viele Iraner, iranische Christen, die zur Gemeinde gehören. Und die haben jetzt auch aufgerufen zum Gebet für den Iran, denn im Iran sind gerade große geistliche Aufbrüche. Es werden viele Bibeln verlangt, die Gemeinden wachsen und das Regime ist gnadenlos. Die Gefängnisse sind voll und ob das jetzt der richtige Weg ist, den Iran zu befreien, das will ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Aber wir sollen für sie beten, da machen wir nichts Verkehrtes. Denn wenn dieses Regime weg wäre, dann wäre ein großer Störenfried im Nahen Osten beseitigt. Wie auch immer, wir werden aufgerufen, für unsere Geschwister zu beten. Und wenn man die Berichte liest, also das ist schon, das kostet etwas im Iran und auch in anderen Ländern, Christ zu sein. Und wer informiert beten will, dem empfehle ich bei Open Doors. Das ist eine Organisation in Kelkheim, die kümmert sich um verfolgte Christen. Und man kann jeden Monat ein Magazin bestellen, in dem auch Gebetsanliegen und Berichte sind. Und es sind zum Teil auch sehr ermutigende Berichte. Denn diese Geschwister erleben nicht nur Verfolgung und Not, sondern sie erleben auch in ganz besonderer Weise Gottes Nähe und Hilfe. Ja, jetzt geht es weiter mit meinen Predigten über den Jakob. Es sind ja nur Schlaglichter, die ich bringen kann. Jetzt sind wir im Kapitel 32 angekommen und die Schriftlesung haben wir ja schon gehört. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, ein amerikanischer Film, heiter, besinnlicher Film, und täglich grüßt das Murmeltier. Kennt diesen Film jemand? Also der, ich glaube, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, ein ganz berühmter Schauspieler. Und dieser Film und täglich grüßt das Murmeltier, da ist folgende Handlung. Ein Mann wacht jeden Morgen am selben Tag auf. Das heißt, er wacht morgens auf und erlebt den Tag, jeden Tag gleich. Und irgendwann merkt er das, dass er jeden Tag gleich erlebt und versucht dann etwas zu ändern. Zum Beispiel ist da eine Frau, der fällt eine Handtasche runter, mit die Sachen kullern rum. Er weiß schon, dass der Frau jeden Moment die Tasche runterfällt und versucht, ihn dann aufzuhalten. Also solche Dinge passieren da, aber es gelingt nicht. Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Es ist sinnlos, versuchen einzugreifen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, neulich kam ich in meine Arbeit in der Schule an und musste an diesen Film denken. Es ist irgendwie jeder Tag gleich. Täglich grüßt das Murmeltier. Das sind Alltagserfahrungen. Und ich sage auch, Gott sei Dank ist es so. Stell dir mal vor, es würde jeden Tag was anderes passieren oder jeden Tag Dinge passieren, auf die du nicht vorbereitet bist. Diese Alltagserfahrungen sind sehr wichtig. Und im Griechischen heißt diese Zeit Chronos, wie die Chronologie, die abläuft. Und dann gibt es aber auch Tage, die nicht Alltag sind. Schlimm wird es, wenn du jeden Tag einen Tag hast, der kein Alltag ist. Zum Beispiel in Kriegsgebieten. Jeder Tag ist anders. Es gibt aber auch schöne Tage, die nicht wie Alltag sind, sondern schön. Im Urlaub sucht man ja dieses. Man will mal raus aus dem Alltag und etwas anderes erleben. Aber auch bittere Erfahrungen, Krankheiten, die sich einschleichen, Krisen, die man erlebt. Das ist nicht Alltag. Und so ging es dem Jakob. Er kannte zwar den Film und täglich grüßt das Murmeltier nicht, aber er hatte 20 Jahre Alltag. Das heißt, er hat Vieh seines Onkels Laban gehütet. 7 Jahre für Lea, als wie es im Orient üblich ist, als Brautpreis. Dann nochmal 7 Jahre für deren Schwester Rahel. Und 6 Jahre, für wen hat er dann da gearbeitet? Für sich selbst. Also er hat durch einige Tricks, die ich nicht so ganz durchschaue, mit Stäben und gesprenkelte, ich weiß nicht, vielleicht sind ja Experten hier, die mir das mal erklären können. Jedenfalls hat er mit ein paar Tricks sein Reichtum sehr, sehr vermehrt. Und nun ist es Zeit aufzubrechen. Der Alltag ist vorbei, jetzt gilt es zurückzukehren in die Heimat zu seinem Bruder Esau, der, weil er von seinem Bruder Jakob betrogen wurde, bittere Rache geschworen hat. Man könnte ja denken, nach 20 Jahren ist die Geschichte jetzt mal zu Ende, aber von wegen, der Esau hat nichts vergessen. Er hat mitbekommen, dass Jakob zurückkehrt, scheinbar hat er schon Boten ausgesandt, die ihm das mitgeteilt haben. Und jetzt zieht er ihm mit 400 Mann entgegen. Und ich nehme nicht an, dass das ein Kegelverein war. Ich nehme an, dass das bewaffnete Männer waren. Und Jakob hat Angst. Wir lesen das zweimal in Kapitel 32, Vers 8. Dein Bruder Esau zieht dir entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst und Bange. Dann teilt er sein Lager noch in zwei Teile, später in noch kleinere Abteilungen, dass er denkt, wenn der Esau ein Lager aufreibt, dann kommt vielleicht das andere, entkommt das andere. Also er hat Angst und in Vers 12 heißt es nochmal, er rette mich aus der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich von ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern, also dass er alles platt macht. Er hat absolute Verlustangst und Todesangst. Und das ist jetzt die Situation, die absolut nicht alltäglich ist. Jetzt gehen wir mal in unseren Predigttext. Ich kann ja immer nur kleine Stichpunkte behandeln. Erstens, Jakob will alleine sein. Was macht er jetzt in dieser nicht alltäglichen Situation? Es heißt in Vers 24, er nahm seine beiden Frauen, die beiden Mägde und 11 Söhne, der Benjamin war ja noch nicht geboren, und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie darüber und blieb allein zurück. Ja, alleine sein, das können die wenigsten. Und unsere Gesellschaft ist nicht für Stille und Alleinsein gemacht. Ich war neulich bei Rewe einkaufen und ich dachte, ich könnte bei Rewe arbeiten. Ich wäre mir nicht so schade, die Regale einzuräumen. Aber wisst ihr, warum ich nicht bei Rewe arbeiten kann? Weil da unsägliche Musik dudelt die ganze Zeit. Es ist furchtbar. Es ist gar keine Musik. Das ist einfach nur Gedudel und Geplärre und mit einer vollen Lautstärke. Mittlerweile gibt es ja schon Zeiten, wo man einkaufen kann ohne Musik. Weil das scheinbar auch nicht der Einzige, dem das auf die Nerven geht. Oder Gott sei Dank ist der Karneval vorbei. Das ist ja auch in der Lautstärke, da fliegen dir die Ohren weg. Das hat auch gar nichts mehr mit Musik zu tun. Das ist einfach nur Lärmbelästigung. Der große Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker, der viel geleistet hat, der hat ein Bekehrungserlebnis. Nachts in einer Kirche war er gewesen. Und er ist gläubiger Christ geworden, bezeugt das auch. Er sagt, ich bin nicht zum Gott der Philosophen gekommen, sondern zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der hat einmal gesagt, ich glaube, dass die Ursache vieler Kriege daran liegt und Konflikte daran liegt, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, einmal 12 Stunden allein ruhig in einem leeren Raum zu sitzen. Und einfach nur stille zu sein. Und das sagt er im 17. Jahrhundert. Also Jakob macht es hier richtig, bevor diese folgenschwere Begegnung kommt, zieht er sich allein zurück in der stockdunklen Wüste. Jetzt kann man fragen, warum? Ich stehe zwar nicht da, aber ich bin mir sicher, um die Nähe Gottes im Gebet zu suchen. Denn wir haben es ja vorhin gehört, der Jakobsgeschichte nimmt einen sehr breiten Raum ein und wir erleben auch eine Entwicklung im Leben des Jakob. Am Anfang betet er überhaupt nicht, sein Vater Isaak, hat ihn gesegnet und gebetet. Jakob betet gar nicht. Und dann kommt er im Lauf seines Lebens immer näher an diesen Gott Israels heran. Und jetzt in diesem Zusammenhang, kurz bevor er aufbricht, um seinem Bruder zu begegnen, betet er nicht nur, so lieber Gott, lass mich gesund wieder in meine Heimat kommen, sondern er betet und erinnert Gott an seine Zusagen. Und das Gebet des Jakob steht in Kapitel 32, Vers 10. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der jetzt auch mein Gott geworden ist, du hast gesagt, zieh wieder in dein Land zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinen Knecht getan hast. Denn ich hatte nichts mehr als diesen Stab, als ich über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich aus der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Und jetzt hält er ihm eine Verheißung vor. Du hast gesagt, Gott, du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Dieses Wort hat Gott schon seinem Großvater Abraham in Kapitel 12 zugesagt. Also wenn in deinem Leben Dinge sind, die sich ändern, vielleicht sogar Todesangst in deinem Leben ist, vielleicht ist jemand hier, der Angst hat, was mit dem Tod zusammenhängt, dann gehe in die Stille und suche die Nähe Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin kein Totengott, sondern ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und Jesus hat ja ganz deutlich über die Auferstehung gesprochen, denen, die an ihn glauben. Und jetzt geht's los. Er blieb allein zurück, Jakobs Ringkampf. Ich finde es eine sehr unheimliche Geschichte. Stell dir mal vor, du bist allein in der Wüste, es ist ganz still, ruhig, dunkel, stockdunkel sogar, in der Wüste gibt es keine Beleuchtung. Und wie aus dem Nichts wird er überfallen. Da rang ein Mann mit ihm, der muss plötzlich aufgetaucht sein. Und ich kann mir denken, dass der Jakobs erstmal geschockt war und dann ein Raubüberfall, in der Wüste treibt sich auch viel Gesindel herum, vielleicht ein Dämon, ein Ausleger schrieb, ein Wüstendämon hätte ihn angefallen, das glaube ich allerdings nicht, weil Jakob ja sagt, ich habe Gott von Angesicht gesehen und ich habe auch noch nie gelesen, dass ein Dämon einen Menschen gesegnet hat, also das schließe ich aus, ein Dämon kann es nicht sein, aber vielleicht ist es der Bruder Esau, der rausgekriegt hat, wo er sich versteckt und er wollte vielleicht mit ihm erstmal persönlich abrechnen. Aber all das ist nicht der Fall. Gott in Gestalt eines Gesandten oder Boten. Wisst ihr, wo das steht? In Hosea 12 wird diese Geschichte aufgenommen vom Propheten Hosea, Kapitel 12. Da steht, Hosea Kapitel 12, da geht es um Jakob. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen, das heißt die Verse festgehalten, der hat ihn scheinbar wollte er zuerst raus, und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Und hier ist diese Stelle, also er hat mit Gott gekämpft, nicht mit einem Dämon. Er kämpfte mit einem Engel, übersetzt es Luther, aber man kann es übersetzen mit einem Gesandten oder Boten und siegte und weinte und bat ihn. Dann hat Gott ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Also es ist kein Raubüberfall, es ist nicht sein Bruder Esau, es ist auch kein Dämon. Man könnte sagen ein Engel, aber vielmehr ein Bote, ein Gesandter. Es ist Gott selbst, der ihn hier in einer Gestalt begegnet. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, dass ich glaube, dass er Jesus begegnet ist. Viele Ausleger deuten darauf hin. Also er begegnet Gott und fühlt sich überfallen und in einen Ringkampf verwickelt. Jetzt muss ich mal etwas sagen zu einem Lied. Es gibt ja sehr schöne Lobpreislieder, ich singe auch gerne, die passen gut fürs Radfahren, wenn man nicht 14 Strophen Paul Gerhardt singen will. Aber es gibt auch Lobpreislieder, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist ein Lied, das heißt Jesus, berühre mich. Und ich habe so den Eindruck, dass man da denkt, Jesus, berühre mich, dass man ein schönes Gefühl meint. Jesus berührt mich, der Heilige Geist kommt, ich fühle mich freudig, eine Welle von Glück durchströmt meinen Körper. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Gottesbegegnungen in der Bibel sind oft, nicht immer, aber oft überhaupt nicht schön und nicht im positiven Sinne berührend, sie sind erschütternd. Da könnte man auch eine Bibelwoche drüber machen. Ich bringe nur zwei Namen hier rein. Jesaja, ein Priester im Tempel, der hat eine Vision, das sind Seraphim und die rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Also sie müssen laut wie Donnerschall gerufen haben und das Haus war voller Rauch. Und dann sprach er, wehe mir, ich vergehe. Ich bin von unreiner Lippen und mit dem Volk, das ich diene, geht es auch nicht besser. Oder denken wir an Apostelgeschichte 9, als Paulus seine erste Jesusbegegnung hatte, da war er nicht von Glücksgefühlen erschüttert, sondern ganz im Gegenteil, er fiel auf die Erde, hilflos, und dann heißt es, als er die Augen aufschlug, sah er nichts. Da hat Gott ihn berührt, er war blind. Das gibt es auch. Der war blind und dann heißt es, sie mussten ihn an der Hand führen und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Das heißt, er war im Innersten erschüttert. Ja, das sind auch Gottes Begegnungen und in Kapitel 31 kommt zweimal ein Ausdruck vor, der nur hier vorkommt, der Gott Isaaks wird der Schrecken Isaaks genannt. Das steht in Kapitel 31, Vers 42 und 44. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder neu lernen, egal wie alt wir sind und wie weit wir schon im Glauben voran, wie viele Jahre wir schon unterwegs sind. Gott ist heilig. Mir gefällt es auch nicht, wenn Leute im Gebet Papa sagen. Aber, lieber Vater, sagt der Heilige Geist in uns. Aber Jesus hat nicht gesagt, Papa, geheiligt werde dein Name, sondern Vater unser, der du bist im Himmel. Und das ist gleichzeitig eine Nähe der Vater und gleichzeitig aber auch ein Abstand im Himmel. Ja, und jetzt kann man fragen, warum macht Gott denn das? Er hätte ihn doch wirklich mit was Schönem berühren können und Mut machen können, dass jetzt die Versöhnung bevorsteht. Es gibt sehr, sehr viele Auslegungen, aber mir hat eine besonders eingeleuchtet. Ich glaube, dass Gott, der Ewige, das nicht macht, um den Jakob zu quälen oder dass er Spaß daran hat, ihn zu erschrecken, sondern ich glaube, dass er ihm was ganz Wichtiges zeigen will. Es ist nämlich ein Kampf. Und da, mir kam es so vor, als sagt er, du bist ein Kämpfer, eine Kämpfernatur. Du hast dein ganzes Leben gekämpft, von der Geburt an. Aber dein Problem ist nicht, dass du Kämpfer bist, sondern dass du aus eigener Kraft kämpfst. Und da holt dieser Bote ein Vorbild auf Jesus zum Schlag aus. Also ich denke, wenn du eine Hüfte ausrenkst, dann ist es nicht nur ein kleiner Klaps, das muss ein gewaltiger Schlag gewesen sein. Dann hat es auch gekracht, volle Pulle in die Hüfte hinein. Und die Hüfte ist das Kraftzentrum des Menschen. Ich habe übrigens gestern zum Geburtstag oder heute ein Buch bekommen, Gymnastikübungen. Und die Körpermitte stärken steht dann da drauf. Da sind ganz viele Übungen für die Hüfte. Und da steht dann vorne drin, also von einem Physiotherapeuten geschrieben, die Hüfte, die Körpermitte, das ist das Zentrum und wenn das gekräftigt ist, dann hat man auch einen festen Stand und so weiter. Also er wird an der Kraftzentrum seines Leibes getroffen. Und jetzt hinkt er, ja, seine eigene Kraft wurde jetzt gebrochen. Er wäre nach diesem Kampf auch nicht mehr in der Lage gewesen, einen Zweikampf mit seinem Bruder Esau zu führen. Was will Gott ihm denn damit eigentlich zeigen? Ich glaube, es ist dasselbe wie das, was Paulus erlebt hat. Der hat zwar nicht gehinkt, aber er hatte ein anderes Leiden. Er sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch, irgendwas Quälendes, irgendwas in meinem Leben, ob es eine Krankheit ist, wahrscheinlich ein Augenleiden. Und ich betete dreimal um Heilung, aber es kam nichts. Keine Heilung, aber ein Wort Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hatte hohe Offenbarungen, er war im dritten Himmel im Paradies, er hat Dinge gehört, die er nicht aussprechen kann, Dinge gesehen, die er nicht beschreiben kann. Und er könnte sehr überheblich durch die Welt gehen und durch die Gemeinden und sich rühmen seiner hohen Offenbarungen und seiner Gaben. Aber er rühmt sich nicht seiner Offenbarungen, nicht seiner Gaben, er rühmt sich nicht der Gemeinden, die er gegründet hat, sondern er sagt, es war der Herr. Ich bin schwach, ich hätte das nie geschafft bis zum heutigen Tag. Aber der Herr in mir. Und ich glaube, da musste wirklich, da lernen wir nie aus. Auch mit 95 oder wenn man noch älter ist oder jünger. Nicht wir sollen etwas für Jesus tun, sondern er möchte etwas durch uns tun. Und ich hatte heute Morgen einen Stau auf der A3 und ich war schon unruhig. Hugo hat mich angerufen. Wird das überhaupt, löst sich der auf? Und auf einmal wurde ich ruhig. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Es ist ja seine Predigt, seine Gemeinde. Und dann wurde ich ruhig und genau, es hat genau gepasst auf die Sekunde. Genau. Jakob bekommt einen neuen Namen, der passt genau hierhin. Jakob, jetzt muss ich was erklären, Jakob, im Hebräischen ist es so, dass es kein A, E, I, O, U gibt. Es gibt nur die Mitlaute. Also Jakob wird geschrieben J-K-B. Und da kannst du jetzt Vokale einsetzen und je nachdem, was du einsetzt, gibt es eine andere Bedeutung. Zum Beispiel T-R oder nee, T-R-G. Da kannst du einsetzen ein U, dann heißt es Trug. Du kannst aber auch ein O einsetzen, dann heißt es Trog. Aber beide sind ganz andere Bedeutungen. Und so ist das im Hebräischen auch. Jakob kann man aussprechen als der Fersenhalter. Das war die ursprüngliche, der Kämpfer eigentlich so, der die Ferse festhält, seines Bruders Esau. Es kann aber auch übersetzt werden mit Betrüger oder einer, der sehr gerissen ist und alles zu seinem Vorteil kehrt. Und Gott sagt, das ist jetzt dein alter Name, kämpfen aus eigener Kraft mit allen möglichen Tricks, Reichtümer bekommen. Du sollst jetzt Israel heißen. Und Israel heißt jetzt nicht, dass er für Gott kämpft, sondern Israel heißt, dass Gott durch ihn und für ihn kämpft. Sind wir heute auch weit weg. Ich will aber nicht politisch sagen, aber Israel muss wahrscheinlich wieder lernen, auf die Kraft Gottes zu vertrauen und nicht auf die neuesten Waffensysteme. In Offenbarung 2, Vers 17, da steht, obwohl ich will nichts Politisches sagen, kann man jetzt denken drüber, was man will. Offenbarung 2, Vers 17, da sagt der Herr Jesus der Gemeinde, wer überwindet, dem will ich einen weißen Stein geben. Und wisst ihr, was auf dem weißen Stein drauf ist? Auf diesem weißen Stein ist ein neuer Name geschrieben. Das heißt, wir bekommen auch einmal neue Namen, die nur wir kennen. Und wir werden sicher sein, dieser Name wird ganz genau passen. Jetzt komme ich zum Schluss. Israel, geht die Sonne auf. Israel oder Jakob oder Israel wird durch einen erschütternden Ringkampf gesegnet. Er hält Jesus fest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das heißt, er harrt im Glauben aus. Er geht nicht weg. Er sagt, ich will jetzt, wenn du schon Gott bist, mit dem ich hier kämpfe, dann will ich jetzt nicht weggehen, bis ich einen Segen von dir empfange. Und wenn wir im Glauben ausharren, werden wir als Gesegnete davonkommen. Wir sollen den Glauben nicht wegwerfen, wie es einige tun. Und ich musste da, komme ich jetzt zum Schluss, an eine Person denken, die mich sehr beeindruckt bis zum heutigen Tag. Dieser junge Mann heißt Samuel Koch, bekannt aus Wetten, dass, ein Sportler, wie er im Buch steht. Der war voller Kraft und Power, der konnte springen, aus einem gläubigen Elternhaus, auch gläubiger Christ. Und dann hat er bei Wetten, dass diesen furchtbaren Unfall. Und er ist nicht nur an der Hüfte verletzt worden, er ist ja bis heute querschnittgelähmt, lernt aber so langsam wieder einige Verrichtungen zu tun. Und ich dachte, dieser Mann, der hätte doch allen Grund gehabt, Gott abzusagen. Also wenn du mir das antust, ist doch nur ein Spiel gewesen bei Wetten, dass, dann möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat an seinem Glauben festgehalten, auch wenn er sagt, ich verstehe nicht, warum das passiert ist, aber ich bin dabei. Und heute, wisst ihr, was der heute ist? Ein großer Mutmacher. Der ist mittlerweile verheiratet, die haben sogar schon Nachwuchs. Also es freut mich ungemein, wie Gott diesen Mann, der völlig nicht nur die Hüfte verrenkt bekam, sondern der völlig gebrochen wurde, gebraucht und jetzt Menschen segnet durch ihn. Und dann heißt es, wie es hier heißt, die Sonne ging auf und Jakob hinkte. Und der Sonnenaufgang ist ja in der Bibel und Neuen Testament ein Bild für das Erscheinen Jesu. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nahe herbeigekommen. Und ich glaube, egal was wir erleben, mehr oder weniger wie Jakob, wenn wir treu bleiben und fest an ihm bleiben, wird uns auch einmal im bildlichen Sinne, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, die Sonne aufgehen. Ich schließe mit einem Lied. Es gibt einen Gospel, der heißt "Oh, when the saints go marching in". Und wenn marching heißt, glaube ich, marschieren. Ne? Also es heißt eigentlich, wenn die Heiligen in den Himmel einmarschieren, aber vielleicht marschieren wir, ist das Bild marschieren gar nicht so ein gutes Bild. Also der Jakob ist nicht in den Himmel marschiert, er ist in den Himmel eingehinkt. Und ich habe eine Auslegung gelesen. Besser hinkend in den Himmel einziehen, als mit Salto Mortale in die Hölle springen. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Amen. Amen.